Herzlich willkommen bei Artist on Air, heute mit einer Doppelgastfolge mit Dr. Lukas Biedermann, Founder von SpareTech, und mit Bernd Schäfer, dem Chefeinkäufer für Spareparts bei Spira.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Diese Folge ist für alle, die sich fragen, wie man zu 150% Net Retention Rate kommt und die schon immer mal mehr darüber erfahren wollten, wie das Aluminium-Walz-Business eigentlich läuft. Ich habe heute nämlich nicht nur mit Dr. Lukas Biedermann, dem Founder von B2B-SaaS-Lösung SpareTech, gesprochen, sondern auch mit einem seiner ersten Enterprise-Kunden, Bernd Schäfer von der Firma Spira. Der ist dafür 70.000 Ersatzteile und deren effiziente Lagerung und Verteilung verantwortlich. Gemeinsam mit beiden spreche ich über Chancen und Risiken der Zusammenarbeit mit einem B2B-Software-Startup aus Sicht eines Corporate Buyers, über die Bedeutung von Prozessverständnis, Integrationstiefe, Cybersecurity und auch über Nährungsschalter, Aluminiumwalzen und andere coole Ersatzteile und Anlagen, die auf den ersten Blick gar nicht so viel mit B2B-Software zu tun haben, dann aber irgendwie doch. Viel Spaß im Gespräch mit Dr. Lukas Biedermann, dem Founder von SpareTech, und mit Bernd Schäfer, dem Lead Buyer Spareparts von Spira. Und natürlich mit mir, Janis Bandorski. Herzlich willkommen zu dieser Doppelfolge mit zwei Gästen. Lukas Biedermann, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und Bernd Schäfer, hallo.
Hallo.
Der Grund, warum ich heute zwei Gäste bei mir habe, ist, dass wir über B2B-Software nicht nur sprechen möchten aus der Sicht eines Founders, nämlich Lukas Biedermann, sondern auch aus der Sicht des Kunden, also die Person, die sich entscheidet, die Software, die kann uns vielleicht voranbringen, das probieren wir mal aus, oder was ihm da durch den Kopf gegangen ist, das will ich genauer verstehen von Bernd Schäfer und auch, wie sich SpareTech dann weiterentwickelt hat mit Spira. Habe ich das richtig ausgesprochen, Bernd?
Ja, korrekt.
Jetzt ja, mit Spira als Kernkunde. Und ich glaube, dazu ist es total hilfreich. Lukas, wir haben uns kennengelernt beim Artist on Tour Event in Stuttgart. Das heißt, ich weiß schon, was SpareTech macht, unsere HörerInnen aber noch nicht. Vielleicht kannst du das einmal ganz kurz umreißen.
Total gerne. Also SpareTech ist eine MRO-Software, die einerseits die größte Ersatzteildatenbank für Maschinen- und Anlagenersatzteile kombiniert mit intelligenten Matching-Algorithmen, um eben unseren Kunden wie Spira, Bosch, Nestlé, Porsche und anderen Unterstützung und Empfehlung zu geben. Das heißt, sowohl den Instandhaltungen als auch Einkäufern, welche Ersatzteile sie wo günstig einkaufen können.
Da muss ich direkt reingehen. Was ist ein MRO?
Dankeschön. MRO steht für Maintenance, Repair und Operations. Also wir reden quasi von den Tätigkeiten, die jedes produzierende Unternehmen macht, um die Anlagen instand zu halten.
Jetzt hab, glaube ich, sogar ich es verstanden. Das heißt, ich hab eine große Maschine, eine Anlage, die geht kaputt. Ich brauche ein Ersatzteil und dann frage ich mich, wo ist dieses Ersatzteil? Wie schnell kann ich es hierher kriegen? Wie viele habe ich davon noch oder wo kann ich es nachbestellen? Und dabei hilft mir deine Software. Habe ich das so in Laien-Terms richtig verstanden?
Korrekt, kannst du so zusammenfassen.
Okay, dann springe ich jetzt einmal schnell rüber. Bernd, du hast solche Maschinen, die ab und zu auch mal kaputt gehen und brauchst Ersatzteile, oder was hat dich damit dazu bewogen, SpareTech einzukaufen?
Ja, wir haben einen großen Maschinenpark. Wir walzen ja Aluminium, haben auch sehr viel prozesslastige Maschinen. Das heißt, viele Ersatzteile in verschiedenen Werken, in verschiedenen früheren Prozessen zusammengefasst. Und jedes Werk hat da für sich gearbeitet. Durchs Internet und so weiter ist das alles besser geworden. Aber auch wir haben halt Ersatzteile auf Lager mit Stammdaten, die nicht immer optimal sind oder waren. Und dafür brauchten wir einen Softwareanbieter gesucht, der uns da unterstützen kann, unsere Stammdaten der Ersatzteile, die wir brauchen, benötigen für die Maschinen halt zu bereinigen beziehungsweise zu vervollständigen.
Okay, vielleicht kannst du es noch ein bisschen greifbarer machen, indem du sagst, um wie viele Werke geht es da oder wie viele Maschinen stehen in diesen Werken? Und vielleicht kannst du ein Beispiel geben, was da so kaputt gehen kann und wie so ein Ersatzteil aussieht und wo das dann liegt.
Also, die Maschinenanzahl über hunderte an Maschinen von die hallenweise über mehrere Etagen gehen, bis halt kleinere Walz- oder Packmaschinen, Stretcher und so weiter. Und wenn da ein Ersatzteil kaputt geht, ein Motor, eine E-Karte von Hersteller Siemens, von Firma Sicken Näherungsschalter, wenn der defekt ist, muss halt der Instandhalter das Teil in einem Lagerprogramm oder Suchprogramm muss er das Ersatzteil finden. Also er muss es verifizieren und auch also vor Ort verifizieren. Das ist ein Näherungsschalter Firma Schmitz mit Artikelnummer 0815, das muss er dann bei uns in der Lagerliste oder unserem ERP-System finden, den Lagerplatz ausmachen und dann ausfassen und dann in die Maschine einbauen. Also wir haben halt den Drang, dass unsere Maschinenauslastung sehr hoch ist.
Und herzlichen Glückwunsch, das ist eine gute Position, in der man sein sollte, ja.
Genau, und wir haben auch unter anderem die Automobilindustrie beliefern wir mit unseren Materialien. Da ist halt der Druck der Just-in-Time sehr hoch. Also wir haben sollten eine Maschinenauslastung von 110% haben und da können wir uns keine Stillstände leisten. Daher muss halt die Ersatzteilversorgung halt sehr gut sein. Dafür muss die Stammdatenlage halt sehr gut sein, dass der Instandhalter das auch findet, beziehungsweise der Einkauf auch günstig, richtig einkaufen kann.
Und okay, du denkst über Ersatzteillogistik dann wahrscheinlich so nach, was kostet es mich oder wie groß ist der Schaden, wenn die Maschine eine Stunde stillsteht?
Richtig, genau. Also wir haben Stillstandskosten von teilweise mehreren Tausenden Euro und dann können wir nicht noch auf das Teil irgendwo zum Bauhaus fahren oder auf Siemens 2 Wochen oder Festo, was auch immer, dann 2 oder 6 Wochen Lieferzeit warten. Das geht nicht. Also wir müssen unsere Teile vor Ort haben, dass der Instandhalter innerhalb von 10 Minuten findet, ausgefasst hat und eine Anlage hat. Also okay, unser
10 Minuten. Auch,
genau. Also gibt eine Minutenzahl, haben wir jetzt nicht so festgelegt, aber wir haben ein Zentrallager beziehungsweise auch mehrere Lager in den Werken, wo halt eher der Lagerort ist eindeutig und wenn der das Teil gefunden hat, diesen Endschalter 0815, dann weiß er, der ist auch da, liegt auch da und kann sich den nehmen.
Über wie viele Ersatzteile sprechen wir, die ihr auf Lager habt?
Über 70.000 in Deutschland.
Okay, ein paar hundert Maschinen oder über 100 Maschinen, 70.000 Ersatzteile, wie verwaltet werden wollen und innerhalb von ein paar Minuten gefunden werden müssen. Das verstehe ich, dass das nicht so viel Spaß macht, das mit Papier und Bleistift oder mit einer Excel-Tabelle zu machen. Lukas, wie hast du verstanden, dass das auch keinen Sinn ergibt? Und wie hast du verstanden, dass man dafür eine richtig gute Software bauen könnte?
Ja, das ist total, also das Interessante ist ja bei diesem Thema, das ist so Kategorie Beyond the Obvious. Martin und ich, als wir damals noch in unserer Zeit bei der Porsche Consulting verschiedene Anlaufprojekte.
Du bist ein Co-Founder von SpareTech, right?
Genau, richtig. Anlaufprojekte begleiten durften. Haben wir dann immer wieder gesehen, dass im Prinzip eine Excel ist immer die zweitbeste Software mit, sag ich mal, Sonderzeichen löschen und S-Verweis, dann geschaut wird in den Fabriken dieser Welt, was sind das für Teile in der Anlage, die in der Stücklisten oder in der Dokumentation drin sind, was davon habe ich schon und wenn ich das jetzt beim Maschinenbauer kaufe, ist das auch wirklich ein Teil vom Maschinenbau oder hat der da eine Standardkomponente umgeschlüsselt, um den teuren, margengetriebenen Verkauf an mich zu realisieren als Endkunde. Und das war der Moment, wo wir damals gesagt haben, okay, da müssen wir noch was machen. Und so kam die Idee SpareTech zustande, weil wenn man sich das allein in Deutschland anschaut, das ist eigentlich fast absurd, weil du in Deutschland in der produzierenden Industrie über 58 Milliarden ungenutzte Ersatzteile hast, weil Firmen jetzt Spieler vielleicht nicht so sehr wie andere, sich, ich nenne es mal so viel.
58 Milliarden Teile oder 58 Milliarden Euro Volumen?
Euro Volumen.
Wow.
ungenutzter Ersatzteile. Das heißt, es ist der Feelgood-Inventory, die physische Versicherung, um im Fall der Fälle ins Volle greifen zu können. Und das ist natürlich brutal, wenn du überlegst, wie viele Teile produziert werden, verschifft werden, eingelagert werden, nie gebraucht werden und am Ende des Lebenszyklus der Anlage verschrottet werden. Über 50% der Ersatzteile, die gekauft werden, werden ungenutzt verschrottet. Und das ist natürlich dann ein Case, wo du sagst, okay, da lohnt es sich für aufzustehen und zu kämpfen, da, sag ich mal, einen Beitrag zu leisten in der produzierenden Industrie durch einen konkreten Digitalisierungs-Use-Case, da einfach mit cleveren Algorithmen dieses Problem zu lösen. Und so sind wir auch mit Spira dann zusammengekommen.
Und wie löst du das ganz konkret? Bei welchen Hebeln setzt du da an? Die Maschine geht ja erstmal nicht seltener kaputt, weil ein Kunde SpareTech einsetzt.
Korrekt. Die Unsicherheit entsteht heute beim Einkaufsvorgang. Du weißt nicht, ob du das Teil für die neue Anlage, ne, du kaufst eine neue Technologie, bist dir nicht sicher, habe ich das Teil schon, ne, meine Stammdaten im System, was Bernd eben sagte, sind vielleicht nicht ganz eindeutig beschrieben, ne, weil die werden von Menschen heute angelegt, das ist vorurteilsfrei, einfach etwas, wo einfach viel Zeit und manueller Aufwand drinsteckt und es ist nicht die Kernaufgabe eines Instandhalters, Systembefriedigung zu machen. Und dann ist dieser Abgleich mit neuen Listen einfach sehr, sehr schwierig. Ja, das heißt, das ist ein konkreter Use Case. Die anderen hat Bernd eben schon so ein bisschen angedeutet. Du kannst heute eben sehr effizient einfach mit deinem mobilen Endgerät gucken, okay, ich stehe an der Anlage, ich gebe das Teil ein, ja, habe ich das schon? Ja, dann gehe ich hier ins Lager und greife es aus. Und nein, okay, wo kriege ich es her? Drückst auf den Knopf und machst eine Bedarfsmeldung. Ja, und das ist im Prinzip so in a nutshell die Kernfunktion dessen, was wir tun. Da gibt es ein paar andere Feature, aber das ist erstmal so der wesentliche Kern.
Okay, du hast gerade schon kurz gesagt, dieses Problem haben du und dein Co-Founder verstanden, weil ihr auf einem Consulting-Projekt von Porsche Consulting wart, wo eben genau dieses Thema Kern des Problems war. Und dann habt ihr auch Lösungen oder Lösungsversuche gesehen bei überwiegend deutschen Mittelständlern und habt gesagt, das muss doch besser gehen. Und dann habt ihr angefangen zu coden. Erstmal so richtig verstanden?
Genau, wir haben es auch at Scale gesehen. Also ich durfte sehr viel international damals, fast 3 Jahre in den USA leben. Und haben wahrscheinlich über 100 Fabriken von innen gesehen. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich auch viele Lösungsansätze à la Couleur, selbstgeschriebene Datenbanken, Excel, Papier, Zettel, also Papier- und Stiftlösungen, also von bis wirklich gesehen. Und da dann wirklich realisiert, okay, das ist ein globales Ding. Das ist ein ungelöstes Problem. Egal welcher Kunde, welchen Kunden wir da gerade begleiten.
Mein allererstes Praktikum, wir sprechen jetzt im letzten Jahrtausend fast, war bei Siemens, beim Siemens Gasturbinenwerk in Berlin. Ersatzteilbeschaffung, ja, und Repair. Das heißt, ich habe ein bisschen Verständnis dafür entwickeln können, was es kostet, wenn eine Gasturbine in einem Kraftwerk eine Stunde stillsteht. Das hat beträchtliche Folgen. Und das wurde damals mit SAP gemanagt. Und ich denke, das ist ja eine der Kernaufgaben von einem ERP, auch Ersatzteile zu verwalten. Warum können die das nicht? Was könnt ihr da besser?
Die Verwaltung und die Wahrheit muss im ERP liegen. Das Problem ist, dass da keine Intelligenz hintersteht. Und wenn du da reinschreibst, INIPF, ja, statt induktiver Näherungsschalter Peppler und Fuchs, mit der Artikelnummer und originalen Typbezeichnungen, weil du vielleicht auch nur 40 Zeichen hast, ja, dann entstehen halt genau diese Duplikate im System, die dann keiner mehr wiederfindet. Dann wird das Ding beschafft, eingelagert. Ja, und so kommst du zu deiner Resterampe, auf gut Deutsch gesagt, die du nie wieder anfasst und irgendwann verschrottest.
Klingt das sowas, was du schon mal gesehen hast, Bernd?
Ja, ich wollte schon reingrätschen, wollte aber nicht unterbrechen. Ja, das kann eine Sicht der Dinge sein, dass die wirklich so schlecht ausgeführt sind. Jetzt sind wir bei der Spewa schon seit 25, 30 Jahren und mehr halt schon dran, dieses Problem gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ne? Man spricht da halt von Shit-In. dass halt nicht jeder Instandhalter oder Ingenieur so ein ERP-System füllt. Weil für den einen ist es ein Schalter, für den anderen ist es ein Sensor, ein Initiator und so weiter. Es gibt halt die Begrifflichkeit. Und da hat man bei uns schon früh gesehen, das ist nur Shit-In, der dann kommt. Und dann kommt man da nicht mit klar, ne? Weil jeder hat seine eigene Handschrift. Und das haben wir schon vor 30 Jahren gesagt, wir von der Spewa, wir gönnen uns ein eigenes Ersatzteilwesen, die dann wirklich auf ein paar Leute begrenzt, sich nur um die Stammdatenpflege kümmert. Also wir haben schon einen sauberen oder in Anführungsstrichen sauberen Materialstamm, müssen den aber zur aktuellen Zeit halt anpassen. wir hatten das Problem, dass wir zum Beispiel alles in einem Textfeld stehen hatten. Hersteller, Artikelnummer und physikalische Beschreibungen des Näherungsschalters, wenn wir es mal bei dem Beispiel mal bleiben, haben uns auch schon dabei Gedanken gemacht, wie wir das normtechnisch beschreiben, wie zum Beispiel, Beispiel ist immer schön, der Zollstock, jeder kennt einen Zollstock, ist aber eigentlich ein Gliedermaßstab. Und ja, den musst du halt dann normbegrifflich bezeichnen. Das wurde dann halt so gemacht. Und wenn die Stammdaten einmal einen Standard haben, weiß die Instandhaltung, also die das Teil wirklich benötigen und suchen müssen und finden müssen, wie die das halt dann suchen müssen, weil der Standard durchgängig in allen Datenbanken sind.
Okay, das ist ja ganz geil. Also du bist seit 27 Jahren im Unternehmen, wenn ich das richtig gesehen habe, und bist irgendwann auf diese Komplexität gestoßen und hast dich in deinem Anspruch, Dinge besser machen zu wollen, im Unternehmen gefragt, wie geht das eigentlich besser? Und dann, was waren deine ersten Berührungspunkte mit irgendeiner Art von Software in diesem Kontext? Wie hast du angefangen, mit Lukas zu sprechen und wie kam das zustande?
Ja, wir hatten ja, wie gesagt, die Probleme mit den, also jedes Werk hat, wir haben drei größere Werke in Deutschland und jeder hatte für sich ein Ersatzteilwesen und hat das auch für sich auch richtig gemacht. Früher gab es nur Fax, beziehungsweise das Ersatzteilwesen hatte als erstes Abteilung im Werk ein Faxgerät eingeführt und auch bekommen und konnte damit schon arbeiten, um Angebote und Ähnliches zu holen. Ne? Also so lang sind wir schon unterwegs und je digitaler wir werden durch das Internet und so weiter, wachsen wir auch zusammen und zentralisieren uns in den drei Werken. Und da muss man halt auch standardmäßig zusammenarbeiten. Und dann haben wir halt geguckt, wie kriegen wir gleichzeitig unsere Stammdaten aufgearbeitet, in welchem Maße ist das möglich, was ist sinnvoll, dass auch die angrenzenden Abteilungen sinnvoll mit den Stammsatz arbeiten können, wie zum Beispiel der Einkauf. Er muss Savings schaffen, dadurch muss er Ausschreibungen, Angebote einholen, das kann er nur mit einer guten Datenlage. Und da haben wir so ein bisschen im Internet rumgesucht und auch waren auf verschiedenen Messen und da haben wir dann auch die Firma Spertech gefunden und die haben uns dann als Startup zu dem Zeitpunkt ihr Konzept vorgestellt.
Das heißt, die Firma war zu dem Zeitpunkt, Spertech war zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt oder so und im Wesentlichen zwei Berater mit einer PowerPoint-Präsentation oder in welchem Stadium seid ihr da rumgelaufen, Lukas?
Wir haben uns noch in dem Stadium kennengelernt, als wir dann losgelaufen sind zusammen, war gerade, sag ich mal, die erste wirkliche Version der Software am Start. Ja, das heißt, das war aber wirklich, und das ist das Schöne auch in unserer Zusammenarbeit, da sind wir viele, viele Jahre jetzt schon zusammen marschiert und kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber im Kern war das so, wie auch Bernd ja gerade gesagt hat, ne? Wir haben irgendwie total klar eine Vision. Wie wollen wir das Thema, wie denken wir das Thema, wie wollen wir es lösen? Dieser Spieler, okay, passt genauso, wie wir das Thema denken. Es geht hier um konkrete, messbare Einsparungen. Dann zeig mal, was ihr drauf habt.
Und wie macht man das? Ich habe ja in diesem Podcast schon was gelernt, nämlich, dass es Sachen gibt, die heißen Näherungsschalter. Ich weiß nicht mehr, was das ist, aber ich glaube euch jetzt mal, dass das ein technisches Bauteil in einer Aluminiumwalzanlage ist. Und da muss man ja erstmal drauf kommen, dass man sagt, okay, dieser Näherungsschalter hat bestimmte technische Eigenschaften, die sauber dokumentiert werden müssen. Mhm. Das wirst du dir nicht selber ausdenken, sondern wie kommt ihr an diese Daten?
Richtig. Spertech hat einen großen Wettbewerbsvorteil, dass wir durch die, auch sag ich mal, Automobilhistorie immer schon auch einen guten Zugang zu unseren Partnern haben. Partner sind für uns Siemens, Festo, Bosch Rexroth, die Originalhersteller
von Näherungsschaltern.
Von diesen Ersatzteil wie Näherungsschalter, pneumatische Zylinder, Industriehydraulik und so weiter und so fort. Und dadurch, dass wir natürlich ne, Marktführer und führende Unternehmen wie Spira in ihrer Industrie, wie ne, Porsche und BMW
betreuen. Das wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörer nicht. Spira sind quasi die, alle Teile, die in so einem Fahrzeug sind. Aluminium, da reden wir viel über Karosserie, aber auch über tragende Elemente. Glaube ich, da seid ihr einer der Weltmarktführer, richtig? Also Milliarden Umsatz und ihr rollt da richtig Aluminium im großen Stil.
Genau, also wir rollen, wir walzen Aluminium im großen Stil für die Automobilindustrie, Lithografie, Folie, Verpackung, Building, Schiffsbau, also Dosen, also wie man sie kennt, Cola, Fanta, Red Bull Dosen, das sind alles unsere Produkte, unter anderem will ich nicht sagen, dass wir alles herstellen, aber wir in jeder Sparte sind wir unterwegs.
Ja, sind gut, wir, das hilft total zur Einordnung.
Genau. So sind wir unterwegs. Wir sind halt quasi Kunde von Spertec und greifen quasi die Daten ab.
Und long story short zu deiner Frage, Janis, dann im Kern sind wir beauftragt von den gemeinsamen Endkunden, die auch ein Siemens und ein Festo haben. Nur wissen die Originalhersteller gar nicht, wo ihre Teile gelandet sind, weil die über den physischen Umweg, über den Maschinenbauer, dann natürlich nicht wissen, welches Produkt jetzt wirklich bei Spira oder sonst wo in den Fabriken dieser Welt installiert sind. Und durch die Spertec Software kennen wir natürlich die installierte Basis der Industrie und können dann natürlich auch sagen, Achtung, da sitzen ganz, ganz viele beispielsweise abgekündigte Komponenten, die gibt es am Markt gar nicht mehr, die sind aber in den 20, 30 Jahre alten Maschinen drin, da wäre es mal super dringend, einen Retrofit zu machen. Der beste Partner wäre eigentlich das Service-Team von, ich sag mal, Bosch Rexroth. So, da hat Bosch Rexroth natürlich ein Rieseninteresse, uns die ganzen Offline- und Archivdaten aus dem Keller auszugraben, weil wir dann mit der Matching-Technologie sagen können, wo sind die installiert und können natürlich Serviceaufträge verschaffen. Ja, und so kommt diese einzigartige Datenbank, die wir gebaut haben, zustande, weil wir natürlich dann im Namen, ne, der führenden Industrieunternehmen auf diese Hersteller zugehen können. Und dann sind das natürlich nicht nur die großen Player, ne, Siemens, Festo, Rexroth und Co., sondern das ist natürlich auch dann so ein Longtail, ja, ein durchschnittlicher Kunde hat halt ein paar tausend Hersteller und Lieferanten verbaut. Das heißt, wir sind vor Jahren schon hingegangen, zusammen mit unseren Kunden, mit einem Beauftragungsschreiben, haben gesagt, hey, pass auf, liebe, ich sage jetzt übertrieben formuliert, ne, liebe CNC-Bude irgendwo auf der Schwäbischen Alb, gib mal deine Ersatzteildaten, weil wir können dir vielleicht sagen, wo die noch überall gelandet sind und du das vielleicht gar nicht weißt. Ja, und da jeder Hersteller immer ein Interesse daran hat, sehr guten auch Kundenservice zu leisten, haben wir da einfach ein gemeinsames Interesse, diese Daten immer aktuell zu halten bei allen Endkunden. Und so partnern wir quasi mit den Originalherstellern und Lieferanten und verdienen unser Geld gemeinsam mit den Endkunden, die dann eben auch diese konkreten messbaren Einsparungen haben, weil sie eben Teile bestmöglich kaufen, keine Restrampen haben und weniger verschrotten.
Jetzt nimmst du eine meiner wichtigsten Fragen schon zum Teil vorweg, Lukas, das ist sehr gut. Regelmäßige HörerInnen wissen, dass ich immer, um ein Geschäftsmodell besser zu verstehen, versuche, den Geldströmen zu folgen. Wie verdient Spertec eigentlich Geld? Du hast jetzt schon gerade skizziert, dass es da mehrere mögliche Quellen geben könnte. Kannst du die für uns nochmal aufdröseln?
Ist tatsächlich super simpel. Wir haben einen 100% Fokus auf den Betreiber der Maschine, in diesem Fall Spira. Alles, was wir tun, orientiert sich primär am Kundennutzen. Das heißt, Bernd und sein Team, was sind die Probleme im Ersatzteilmanagement? Wo können wir euch helfen, die zu lösen? Dafür haben wir eine Software gebaut. Mit dieser Software verdienen wir Geld. That's it.
Gut, da wird eine Gebühr fällig, die sich nach der Anzahl Ersatzteile richtet oder Anzahl Menschen, die die Software einsetzt? Oder wie ist euer Pricing da?
Genau, es gibt zwei Komponenten. Das eine ist, wie groß ist der Materialstamm, sozusagen Materials managed by Spertec. Und die zweite ist, wie viele Seats, ne, wie viele Lizenzen für die einzelnen Anwender, für die User werden benötigt.
Ja.
Relativ simpel und transparent an der Stelle.
Das heißt, ihr nehmt kein Geld, wenn ihr zu einer Bosch geht und sagt, übrigens, eure Ersatzteile liegen in real life da und da und da und werden auf dem und dem und dem Maschinentyp eingesetzt.
Heute bewusst nicht, weil wir natürlich zunächst mal auch als Plattform, die wir an der Stelle sind, eine hinreichende Größe erreichen möchten. Und ich fest davon überzeugt bin, dass wenn wir irgendwas monetarisieren, wir natürlich auch einen wiederkehrenden, sehr konkreten Nutzen auch liefern. Ja, und das würde ich natürlich gerne als Softwarefirma produktisieren. Ja, das heißt, heute haben wir jetzt kein eigenständiges Produkt für unsere ganzen Partner und also die Hersteller, Lieferanten. Das bietet sich natürlich an. Wir haben bis heute aber den 100% Fokus auf die Endkunden.
Okay, aber wenn wir jetzt mal 10, 15 Jahre down the line denken, dann ist das einfach, dann ist das ein Geschäftsgebiet, was ihr noch weiter systematisieren und erschließen könntet.
Absolut.
Ja. Wie lange gibt es SpareTech schon?
Januar 2019.
Okay, 6 Jahre, wenn ich jetzt im Kopf richtig gerechnet habe. Und bis zu welchem Umsatzniveau habt ihr die Firma bisher gebracht?
Konkrete Zahlen darf ich hier leider nicht nennen. Wir haben wahrscheinlich so den Umsatzbereich, den man für eine Post-Series-A-Company erwarten würde.
Post-Series-A heißt dann in der Regel irgendwas zwischen 7 und 12 Millionen Euro ARR, sag ich mal so. Ohne dass du das kommentieren musst, aber irgendwie so plus minus 10 Mio ist wahrscheinlich da so eine Größenordnung, die nicht komplett off ist. Bernd, wie denkt man drüber nach, wenn man als Einkäufer für Software und Verantwortung für 70.000 Ersatzteile eine Software kauft von 2 so Ex-Consultants, die seit einem Jahr an einer eigenen Software schrauben? Wo siehst du da die Chancen und Risiken? Was hat dich dazu bewogen, länger mit den Jungs zu sprechen?
Also für uns war ein wichtiger Punkt, dass da kein manueller Eingriff ist. Also ich sag mal runtergebrochen, ich will dich nicht kleinreden, Lukas, dass es einfach eine Schnittstelle ist zwischen dem Originalhersteller und uns. Jetzt müssen wir alle Sachen selber eintippen und wir kriegen die dann von SpareTech selber geliefert. Das heißt, wenn wir, ich sag mal, eine Artikelnummer eingeben, dann sagt SpareTech, ja, die Artikelnummer kenne ich, die ist von Firma Mitsubishi, das ist ein Frequenzumrichter, das sind die Daten dazu. So schreibt sich die Artikelnummer, wir haben noch eine ERN-Nummer dazu, das ist der Typ, der Name, hier haben wir noch ein paar Eckdaten, Abmessungen und so weiter. Also wir geben nur noch ein paar Wörter ein oder eine Artikelnummer und kriegen dann den kompletten Stammsatz dann rein. Aber ohne, dass da irgendjemand dran rumgefummelt hat noch irgendwie, um was aufzuarbeiten, sondern das sind die Daten vom Hersteller. Also die sind zu 100% korrekt. Und das war für uns wichtig, diese Schnittstelle hinzubekommen, diese 100% echten Daten, so wie sie der Hersteller auch hat, bei uns einzupflegen. Und wenn wir alle 100% Herstellerdaten haben, dann können wir damit auch ordentlich einkaufen. Damit können wir dann an den freien Markt gehen und sagen, ja, wer kann uns denn diesen Mitsubishi-Frequenzumrichter anbieten? Wir haben den Artikelnummer, die ERN-Nummer und so weiter. Auch das in ein eigenes Feld eingetragen. Vorher, wie gesagt, in einem großen Langtextfeld. Wir haben das jetzt in einem bestimmten Feld. Dann hat es die Software der Anzubietenden oder der Ausschreibung halt sehr einfach. Okay, Typ ist mir egal. Ich weiß, dass die ERN-Nummer für mich führend ist. Also biete ich an, was die ERN-Nummer angibt. Und das war für uns der Ausschlaggebende. Ja, das hört sich gut an, das ist richtig. Es ist ein Startup auch, hat auch einen Vorteil, finde ich. Mit dem Startup kommt man in so nicht gefestigte Standards rein, sondern kann das Unternehmen und die Ansprüche selber mitentwickeln. Das finde ich ganz, ganz wichtig, was uns auch sehr geholfen hat.
Wie lange hat dieser gemeinsame Entwicklungsprozess gedauert, von dem Tag, an dem ihr euch auf dieser Messe kennengelernt habt, bis SpareTech dann wirklich im Einsatz war bei Spira?
Recht kurz, weil das System ausgebaut wurde direkt mit und immer noch ausgebaut wird. Also wir haben immer noch mal Ansprüche, Gesetzesänderungen, politische Änderungen sind jetzt mit zum Beispiel Zolltarifnummern drin. Es gibt Zollverschärfungen im EU- und Drittlandgesetze. Die versuchen wir jetzt mit SpareTech unsere Daten noch mit anzureichern. Also da ist nie ein Ende in sich, ne? Also ja, toll, wir haben Artikelnummer und Hersteller und ERN-Nummer, aber jetzt wollen wir noch die physikalischen Daten, die Klassifizierungsfelder in Feld, ne? Wir brauchen jetzt noch eine Zolltarifnummer und so weiter. Wir wollen Kurztexte standardisieren und so weiter. Also wenn wir aufhören, besser zu werden, hören wir auf, gut zu sein, und daher müssen wir uns immer verbessern und immer weiterentwickeln. Und wir haben immer so, ich sag mal, einmal im Jahr so mindestens eine Feedback-Runde, eine große, wo wir dann so einen Workshop so ein paar Stunden haben und dann so sagen, was wollt ihr gern noch gerne mehr haben an der Software? Und dann machen wir so ein Flipchart und schreiben alles drauf, was wir jetzt noch benötigen. zwischendurch immer täglich mit dem Support, sehr oft mit dem Support hier, das stimmt noch nicht, das bräuchten wir noch, hier müssen wir noch eine kleine Verbesserung machen. Da gibt's immer was anzupassen. Und das ist halt uns das Wichtige, dass wir mit dem Softwarepartner mitwachsen und auch mitsteuern können.
Und Spira ist jetzt kein Unternehmen, wo jemand sagt, ach, das ist eigentlich ganz cool, lass uns mal diese Software kaufen, sondern mittlerweile Private Equity owned und mit ambitionierten Wachstumsvorgaben auch. Das heißt, da gab es wahrscheinlich auch einen Business Case, wo du darlegen musstest, was kostet es uns denn eigentlich, wenn wir keine State-of-the-Art Datenbank hinten dran haben und eine Plattform, um unsere Ersatzteile zu managen. Ich erwarte nicht, dass du jetzt hier auf die Kommastelle das erinnerst und offenlegst. Aber wie hattest du diesen Business Case strukturiert, um mal zu verstehen, was kostet es eigentlich, diese Software einzusetzen versus sie nicht einzusetzen?
Das ist, wir wollten es, am schönsten ist es, sowas in Zahlen zu fassen. Das ist aber ganz schwer in Zahlen zu fassen. Also, was man machen kann, ist bei den Beschaffungskosten, das sind ja harte Fakten, die man dann zahlen, die man offenlegen kann. Aber das Hauptbusiness liegt in den Mehrwerten, in Einsparung von Zeit und an Prozessen. Was kann man an Prozessen und Kontrolle und so weiter muss man nicht mehr machen. Das ist halt schwer in Zahlen zu fassen, dass wir für eine duplikate Prüfung einer Ersatzteilliste sonst 6 bis 8 Stunden brauchen und jetzt durch Spertec brauchen wir nur noch 1,5 Stunden, 1 bis 1,5 Stunden, um eine Ersatzteilliste zu prüfen. Also wie soll man das jetzt umfassen, ne? Da ist jede Firmenpolitik anders. Es sind EDA oder sowieso Kosten, ne? Dann geht der Mann dann halt 5 Stunden, statt dann weiter andere Arbeit zu machen, geht er an den Kaffeeautomat, ne? Also so kann man das Ganze kleinreden oder schlechtreden, aber wir haben halt die Mehrwerte versucht, so zusammenzufassen, dass es auch nicht nur monetär sind, sondern auch halt zeitmäßig, was bringt uns das? Auch mit den angrenzenden Schnittstellen. Es ist halt nicht nur der Stammsatz für das Ersatzteil, sondern wer profitiert an diesen Mehrwerten? Das ist der Einkauf, die Zollabteilung, die Lagerwirtschaft und so weiter. Es gibt ganz viele, also hauptsächlich auch die Instandhaltung für saubere, ordentliche Stammsätze und die Vervollständigung und Erweiterung immer und Standardisierung davon. Und das ist der Softwarepartner, den wir dafür brauchten.
Okay, das heißt, die Chancen, das besser zu machen, schneller zu machen, günstiger zu machen, hatte ich da überzeugt. Was waren denn Risiken, die du gesehen hast, in dem Prozess von einem ein Jahr alten Startup eine Software zu kaufen, die dann ja doch relativ zentral ist für die Ersatzteilsteuerung?
Dass er sagt, ja, das können wir nicht. Oder das machen wir nicht. Und dass er sagt halt, das ist, oder halt sagt, eure Voraus- oder eure Ansätze sind total am Markt vorbei. Also das heißt, dass wir, ich sag mal, seit Jahren oder einen Ansatz haben, der ganz falsch ist. Oder uns sagt, ja, so läuft's richtig, oder richtiger, da macht ihr alles falsch seit Jahren, dass er uns da so entgegenkommt und sagt, nee, das so nicht machen. Oder halt sagt, ja, eure Fantastereien, was ihr halt wollt, können wir nicht bieten. Und sagt, ja, 70% eurer Wunschliste können wir gar nicht erfüllen, eure Ansprüche. Oder er halt nicht wächst mit einem, ne? Ja, wir haben jetzt gewachsene Ansprüche, ja, das ist schon gut, aber das hätten wir noch, dass sie sagen, nee, das machen wir nicht. Und das haben wir sehr oft bei großen Firmen, dass sie sagen, ja, entweder ihr geht unsere Marschrichtung, oder ihr geht nicht mit. Und das ist bei so einem Start-up oder bei so einem wachsenden Unternehmen, finden wir das ganz offen, dass man da mit offenen Karten spielt, ne?
Lukas, aus Founder-Brille ist das, glaube ich, wenn man ein Enterprise verkauft, eine der schwersten Aufgaben, zu verstehen, was ist eine Kundenspezifikation, die individuell nur für ein Unternehmen gebraucht wird und du nie wieder weiterverkaufen kannst. Und was ist ein Feature, was total werthaltig ist, auch für andere Kunden in der gleichen Branche? Was ist da dein Ansatz, um dafür ein Verständnis zu erlangen, in welche Kategorie so ein Feature-Request fällt?
Ja, voll. Ich glaube, was vielleicht auch kurz ergänzend, 2 Sätze zu dem, was Bernd ausgeführt hat. Unser großer Vorteil war es ja, dass wir aus der Praxis eigentlich heraus gegründet haben. Das heißt, wir hatten ein sehr großes Problemverständnis und sehr gute Einblicke auch in, sage ich mal, Best-Practice-Lösungen. Das heißt, mit der Kombination, dass wir aus einem Beratungskontext herauskamen, war uns natürlich bewusst, okay, wir können natürlich auch in diese Prozessfragen mit einsteigen. Wir können sagen, guck mal, andere lösen es so, andere lösen es so. Das Wissen hatten wir schon, als wir Spätig gegründet haben. Das bedeutet, in der Zusammenarbeit oder in der Anbahnungsphase, ne, ob das Spira oder andere Kunden sind, können wir natürlich gut auch als kompetenter Partner schon auftreten, damals schon, heute noch viel mehr, weil wir noch viel mehr gelernt haben, um überhaupt auch dem Kunden erstmal mit zu begleiten. Und gerade im Enterprise-Business ist es wichtig, auch den Kunden zu verstehen, wie ist sein Prozess wirklich aufgebaut, weil in unserer Philosophie, klar sind wir ein Tool-Anbieter, aber du brauchst erstmal einen klaren Prozess. Und wenn der nicht klar ist, dann hilft dir auch kein Tool, weil ein schlechtes Tool auf einen schlechten Prozess oder ein gutes Tool auf einen guten Prozess macht halt einen riesen Unterschied. Das heißt, das war immer auch das gemeinsame Mindset, mit dem wir an den Start gegangen sind, weil daraus sich auch der Anspruch begründet, immer das Produkt weiterzubauen, weil der Prozess ist natürlich das eine, aber die Effizienzen rauszuholen ist das andere. Und man darf nicht vergessen, dass die Instandhaltung ja nie eine Lobby gehabt hat. Das heißt, wenn die Anlage läuft, machst du deinen Job. Wenn die Anlage steht, dann hast du halt ein Thema. Und dann gucken alle auf dich und du bist halt irgendwie der Boomer. Niemand, also die Instandhaltung hat keine Lobby. Und deswegen ist es ein Thema, was jahrzehntelang echt übersehen wurde. Und heute ist die Instandhaltung, wir haben das durch Covid, durch den Suezkanal, Chipkrise, durch verschiedene Herausforderungen, geopolitischer Natur auch, gemerkt, wie anfällig auch Ersatzteillieferketten sind. Und dann steht eine Fabrik, weil die Chips, die Ersatzteile nicht da sind. Und damit hast du auf einmal einen Wertetreiber in Standhaltung, der aber gleichzeitig auch ein unfassbares Fachkräfteproblem hat. Du kriegst heute keinen Instandhalter. Also wenn man unseren Kunden zuhört, dann kriegen die in Bewerbungsgesprächen die Frage, kann ich das remote aus dem Homeoffice machen? So, nee, schwierig. Du müsstest an der Anlage stehen. Das wäre schon hilfreich. Und das heißt, Wrench Time, ja, also wirklich Schrauberzeit, hat einen unfassbaren Wert. Ja, aus dieser Notwendigkeit heraus. Und das ist was, wo wir natürlich dann von Anfang an auch verstanden haben, hey, wir glauben, wir verstehen unsere Kunden sehr gut und haben immer den Anspruch, täglich zu lernen, was da noch für Herausforderungen sich eben neu ergeben. Ne, jetzt sind Zolltarifnummern total relevant. Genau, und dann helfen wir eben unseren Kunden, diese Use Cases auch zu bedienen.
Verstehe ich. Dann versuche ich es nochmal ganz konkreter nachzufragen. Lukas, wie viel Kunden habt ihr ungefähr?
Wir geben immer so die Range 50 bis 100 an.
50 Enterprise. Bis 100 Kunden. Das heißt, es sind große Enterprise-Kunden. Und für wie viele davon habt ihr einen Prozess entwickelt, wo ihr im Nachhinein festgestellt habt, den braucht von den 50 bis 100 Kunden genau einer. Und das werden wir nie wieder so abbilden können für einen anderen Kunden, das Feature, oder wird nie wieder von einem anderen Kunden eingesetzt.
Wir kennen 100% die Prozesse unserer Kunden. Es ist null Customizing. Wir haben unsere Software so gebaut, dass wir alles konfigurieren können, aber immer ohne Code, in den Code einzugreifen.
Wie hast du das hinbekommen?
Mit wahnsinnig viel Aufwand. Das bringt natürlich auch eine gewisse technische Komplexität mit sich, leider. Aber das war sehenden Auges unsere Wette, dass wir gesagt haben, wenn wir skalieren wollen, darf es keine Customizings geben.
Ja, das gerade diese Prozessausarbeitung, das war auch ein Vorteil für uns, wo wir uns dann mit den drei Werken, die wir haben, mal absprechen mussten und sagen, nach welchem Standard macht ihr das? Jeder hat es 20, 30 Jahre für sich gemacht. Und jetzt müssen wir das vereinheitlichen. Ja, wir haben jetzt wollen einen Prozess mal durchleuchten, der Software geschuldet oder den neuen Vorgaben oder den gewinnbringenden Mehrwert geschuldet. Lass uns mal selber gucken, was wir machen, und haben auch sehr viel angeglichen, dass wir wirklich werksmäßig gleich arbeiten, und haben da auch einen 98% überlappenden Standard jetzt auch eingeführt. Dank Spertech, die uns da gesagt haben, ja, wenn wir es machen, können wir es nicht auf drei verschiedene Arten machen, sondern wir müssen eine Art machen. Ne?
Sonst das heißt, die Einführung der neuen Software hat dazu geführt, dass ihr intern auch eine höhere Prozesssicherheit habt und höhere Standardisierung intern.
Ja, richtig, genau. Mhm. Dass wir uns auch standardisieren, oder ich nenne es eher harmonisieren, dass wir gleich richtig arbeiten.
Ja, okay, ja. Spannend.
Alright. Vielleicht aber ein Nachsatz, dass ich darf, auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das Schöne ist, ne, das klingt jetzt hier viel nach Prozessdefinition und so, am Ende ist es ja zum Glück keine Rocket Science. Also was sind die Use Cases? Du musst ein neues Material anlegen können, du musst es irgendwie ändern können, du musst es auf ein anderes Werk erweitern können, Teile schnell finden, ja, und wissen, was du irgendwie nicht mehr brauchst. Also im Kern zusammengefasst. Und das ist zum Glück wirklich keine Raketenwissenschaft, aber gibt's halt so ein paar Fallstricke und Best Practices, wenn man die einhält, dann ist es besser. Ja, ich glaube, das ist es.
Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es aber schon so, dass die Bedarfsanforderung oder ein Teil neu anzulegen oder zu löschen, das passiert immer noch im ERP-System, also lass es SAP oder sowas sein. Und SpareTech bietet eine Schnittstelle, um die Datenkonsistenz über Teile hinweg, über Anlagen hinweg, über Läger hinweg sicherzustellen. Habe ich das richtig verstanden?
Und halt, ich sag mal so salopp, eine Duplikate-Polizei, weil du kannst die Software ja jedem Anwender geben und dann wird er direkt darauf hingewiesen, bevor er irgendwie neues Material anfordert mit seiner Schreibweise. Das hatten wir eben, das ist ja so die Quelle von den historischen Fehlern im System. Da bist du natürlich direkt, hast du die Duplikate-Polizei, die 24-7 quasi, wenn du da drin bist, checkt, ah nee, pass auf, das Teil gibt's schon, ist es das? Ach krass, das ist es schon. Das heißt, wir sehen das auch immer bei unseren Kunden, sehr stark ausgeprägt. In dem Moment, wo SpareTech live geht, geht die Anzahl der Material-Neuanlagen massiv nach unten und die Anzahl der Werkserweiterungen massiv nach oben. Und dann hast du auch da konkreten, messbaren Mehrwert, weil du siehst, ach guck mal, jetzt habe ich hier einen Teil weniger
angelegt. Ist das ein Kernchart in deinem Pitch-Deck, in deinen Verkaufsunterlagen, die zwei Kurven?
Auf jeden Fall, klar.
Ja, super. Also super, lacht ja jedes Einkäuferherz und Ersatzteilmanagerherz, wenn ich die Kurven zeigen kann. Ich hatte noch eine softwareseitige Frage. Wie schwer ist es denn, in bestehende ERP-Systeme reinzukommen und sich da anzudocken, beziehungsweise auf die Informationen zuzugreifen und anzureichern?
Ich will.
Ja, gerne.
Die Frage hatte ich eigentlich für Lukas gedacht, aber Bernd,
Let's go. Pass auf, Bernd, dann machen wir so. Ich mache nur zwei Sätze, weil bei euch war es, glaube ich, intern für euch ein bisschen schwieriger als für uns grundsätzlich. Janis, wir sind SAP-Partner. Das ist wahrscheinlich so 70-80% das ERP-System bei unseren Kunden. Die anderen haben vielleicht irgendwie ein IBM Maximo, ne, was von Oracle oder was auch immer. Für uns ist es relativ simpel, weil es eigentlich in den ERP ist, ist eine Standard-Schnittstelle, die wir bedienen können und haben auch einen Implementierungspartner, der unseren Kunden hilft, die vielleicht selber nicht da die Firepower zu dem Zeitpunkt haben, das komplett auch zu implementieren. Aber eine Standard-ERP-Schnittstelle ist erstmal jetzt keine Rocket Science und auch nicht der gigantisch große Aufwand. Das heißt,
sagt der Software-Engineer. Wir schalten live rüber zum Mittelständler, der hier nochmal seine Perspektive teilen will. Bernd, du bist live.
Ja, vielen Dank fürs Zuschalten. Also, was wir hier sehen können, ist in der Vergangenheit, dass wir am Anfang mit Austausch von Excel-Dateien gearbeitet haben. Und das war gut, aber halt sehr viel manueller Einsatz. Und dann ab dem Beginn von SAP-Gewinnung als Partner der SpareTech waren wir mit als erstes als Pilot Umsetzer für die Schnittstelle, damit wir die ganze manuelle...
Hattet ihr SAP schon im Einsatz, bevor ihr SpareTech eingesetzt habt oder wurde mit SpareTech auch SAP eingeführt?
Nee, also SAP haben wir schon immer. Das haben wir gemacht und die Datenausleitung und Stammsatzaufbereitung, Kontrolle und so weiter haben wir dann über Austausch über Excel-Dateien gemacht, also SAP gedownloadet, also exportiert, SpareTech geschickt, die haben uns die aufgearbeitet, wir haben die genehmigt und in unser SAP eingespielt, sehr viel manueller Aufwand.
Klingt furchtbar, ja.
Genau. Klingt furchtbar, war auch furchtbar, haben wir aber zeitweise teilweise so gearbeitet, weil es halt trotzdem den Nutzen gebracht hat. Auch wenn der Aufwand hoch war, war er halt immer noch gewinnbringend und mehrwertbringend. Und dann kam der Partner SAP dazu, den SpareTech gewonnen hat. Dann haben wir eine Schnittstelle ausgearbeitet und dann wurde halt der manuelle Aufwand extrem niedrig. Ne? Wir haben Echtzeit-Synchronisation, SAP über Schnittstelle mit SpareTech und ja, läuft super. Also, wenn es etabliert ist, diese Schnittstelle auf jeden Fall gewinnbringend.
Alright, gut verstanden. Dann würde ich jetzt gerne noch ein bisschen nicht über die Vergangenheit sprechen, sondern über die Zukunft. Bernd, was ist so das nächste konkrete Projekt mit SpareTech, auf was du dich richtig freust.
Das ist die KI, die SpareTech am Start hat, für standardisierte Kurztexte nach Kundenwunsch. Also wir haben ja schon einen Standard von 70.000 Teilen. Wir haben da schon, ich sag mal, einen guten Standard drin mit 80-90%. Und den wollen wir halt weiter standardisieren, damit wir auch wirklich die Kurztexte 100%ig fein haben, auch für die Neuanlagen und nicht nur für Altdaten, sondern auch für neu, dass man nicht mehr so viele Gedanken machen. Jetzt müssen wir noch manuell prüfen, wie haben wir nochmal Näherungsschalter geschrieben? Haben wir das als Sensorschalter oder was haben wir da geschrieben? Dann kontrollieren wir nochmal unsere Alt-Kurztexte oder unsere Alttexte und übertragen dann das Ganze auf die neuen. Und da hat SpareTech was im Köcher, um das halt nach unseren Vorgaben dann auch vorzuschlagen und wir können das übernehmen.
Erzähl
plus
uns
weitere Datenanreicherung wie Zolltarifnummern, dass wir noch mehr Daten für unsere Zolltarifprojekt halt bekommen, also die Erweiterung. Das sind so die zwei großen Steckenpferde. Duplikateprüfung steht bei uns zeitmäßig erst auf dem nächstes Jahr, aber das ist wieder was anderes, aber das ist so das Große.
Okay, verstanden. Lukas, aus Software-Bilder-Sicht, erzähl uns, wie funktioniert das? Was habt ihr da vor? Was ist der große Kundennutzen?
Na, jetzt pass auf, das ist ein sau spannender Case. SpareTech sitzt auf einer proprietären Datenbank. Das heißt, wir haben ganz viele Offline-Daten aus den Archiven unserer Partner, Hersteller, Lieferanten in der Datenbank. Die Daten kannst du nicht crawlen, auf die hat keiner Zugriff. Jetzt haben wir eine KI gebaut. Übrigens eigentlich aus einer Partnerschaft mit einem anderen Kunden. Das ist inzwischen offizielle Vollreferenz, Nestlé rollt SpareTech in alle 324 Werke in 70 Ländern geradeaus. Und da haben wir gemeinsam in der Zusammenarbeit mit Nestlé gelernt, dass es eben total wichtig ist, auch gerade eine semantische Herausforderung. Unterschiedliche Sprachen kommen ja noch dazu, wenn du global produzierst, wie benenne ich einen Teil? Das heißt, wir haben eine KI gebaut, die es unseren Kunden hilft, global einheitlich, aber lokal verständlich Teile zu benennen. Das heißt, in der Kurzversion, wenn du in der SpareTech-App drin bist und sagst, oh, ich möchte dieses Produkt, diesen Festo-Zylinder mit der Artikelnummer 1, 2, 3, 4, 5, wissen, ob ich ihn schon habe. Ah, nee, habe ich noch nicht weltweit irgendwo im Materialstamm. Dann muss ich jetzt aus der SpareTech-Datenbank auf Knopfdruck, kann ich die Daten übernehmen. Aber Achtung, ich habe ja hier eine interne Arbeitsanweisung, ne, weil wir alle denken wie Ingenieure oder unsere Kunden, ne, das ist ja ein ingenieursgetriebenes Thema. Das muss richtig sein. Da muss immer als erstes ein Beschreibungstext rein. Dann muss der Herstellername rein. Dann muss die Artikelnummer rein und dann die Typenbezeichnung und das in 40 Zeichen. Ja, das ist, sagen wir mal, so eine Postleitzahlenlogik, so eine Klassifizierungslogik, die jeder Kunde irgendwie für sich mal definiert hat und gesagt hat, da müsst ihr euch weltweit alle dran halten. Ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie sowas implementiert hat oder versucht, Arbeitsanweisungen auf der Ebene global zu implementieren, good luck. Ja. Das wird nicht in jedem Standort funktionieren. Punkt. Das heißt, die KI, die wir gebaut haben, hilft jetzt genau da, zu sagen, hey, pass auf, mach dir keinen Stress. Du hast einen Teil ausgewählt, du klickst auf Übernahme der Daten. Wir konfigurieren die KI so, dass der Kurztext in deinem in deiner Postleitzahlenlogik da rauskommt, dass wir statt Frequenzumrichter Frick-Umr vielleicht schreiben, dass statt Siemens dann SIEM.7 geschrieben wird, dass noch eben die vollständige Artikelnummer und Typenbezeichnung in deine 40 Zeichen passt. Cool. Das Ganze wird auf Englisch, Französisch, Spanisch, whatever, ja, in bis zu 14 Sprachen übersetzt, auf Knopfdruck. Das heißt, wenn jetzt der Neuanlagebedarf aus irgendeinem Werk kommt, von den Philippinen über Mexiko, Deutschland, Spanien, USA, Kanada, whatever, dann hast du sichergestellt, als zentrales Ersatzteil, Stammdatenteam, dass sich alle Anwender an diesen Standard halten können, weil die KI den Job macht. Ja, und das ist ein ganz konkreter Use Case, über den wir uns freuen, dass wir den gemeinsam mit Nestlé jetzt erstmal wirklich live schalten konnten und entwickeln durften, weil wir da eben sehr gut dann auch gelernt haben, wo es im Detail drauf ankommt. Da liegt der Teufel im Detail. Aber jetzt ist das Ding, ne, am Start und jetzt werden wir es ausrollen und nutzbar machen für alle anderen Kunden. Ja, und das ist auch eins der weiteren Beispiele, wo ja, ich immer wieder nur wiederholen kann, wie wichtig das ist, den Kunden einfach zuzuhören, hinzufahren, anzugucken, zuzuhören, einzuladen, zuzuhören und konstant einfach auch das Produktteam mit dem Kunden in Kontakt zu bringen, um das einfach ohne Filter zu verstehen, was der Kunde wirklich braucht.
Ja, und das ist neue Feature, was du gerade beschrieben hast, klingt für den Kunden total sinnvoll. Ist in deiner Erfahrung es dabei eher hilfreich oder eher hinderlich, das Wort KI zu verwenden, weil es ja unterschiedliche Datenlage dazu gibt? Es gibt ja Studien, die sagen, wenn ich Software verkaufen will und benutze das Wort KI, dass der Kunde erstmal eine Kaufzurückhaltung äußert und sagt, ah, bevor ich so eine KI hier in mein System lasse, dann mache ich es lieber nicht. Oder ist das, hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Wir haben das Glück, dass unsere Kunden Enterprise-Kunden sind. Wenn wir mit unseren Kunden gerade im Bereich IT-Sicherheit sprechen, reden wir mit Vollprofis. Und da gibt es super hohe Anforderungen, was Informationssicherheit, Datenschutzbestimmungen angeht, denen wir mit unseren IT-Sicherheitszertifizierungen entsprechen können. Das heißt, auch das ist eigentlich eher eine rationale Fragestellung. Natürlich gibt es Betriebsräte hier und da, die da sehr sensibel sind. Das Schöne ist, dass wir bei SpareTech natürlich über Maschinen- und Anlagenersatzteile sprechen. Das heißt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ne, der Worst Case ist, irgendjemand findet raus, dass bei Spira in den 70.000 Materialdaten so und so viele Festzylinder, so und so viele Siemens-Teile verbaut sind. Das gibt dir keine Aufschlüsse darüber, wie jetzt die Anlagen eingestellt sind, welche Prozessparameter, so all die Infos haben wir nicht, brauchen wir nicht, um unseren Job zu machen. Das heißt, von der Seite aus haben wir eigentlich da immer offene Türen, müssen aber natürlich auch Gespräche führen, wenn es irgendwie Vorbehalte gibt, aber das lässt sich dann eben aus den Gründen
nicht schnell lösen. KI ist auch immer so eine Interpretationssache. Bei mir ist eine andere Auslegung KI oder Logik ist immer so eine Sache, aber der Vorteil ist, die KI schreibt nicht unser SAP oder unsere Stammdaten im Hintergrund um, sondern die KI schlägt nur vor. Das heißt, es sollen Leute von uns drüber gucken, ist dieser Vorschlag akzeptabel? SpareTech macht auch Fehler in seinem Algorithmus, muss man nicht, ne? Die haben auch nicht den Heiligen Gral beim Matching gefunden, sondern oder bei der Datenanreicherung, sondern wir müssen gucken, immer noch mal müssen drüber gucken, über jeden Stammsatz, den SpareTech vorschlägt, anzureichern, zu ändern, anzupassen, müssen wir ein Häkchen setzen. Ja, ist okay, übernimm den Stammsatz oder die Änderungen in dem und dem Maße, das ja, das nein, oder übernimm vollständig, nimm das rein. Also es ist nicht so, als würde die Software, die KI, der Algorithmus bei uns Daten im Hintergrund verändern, sondern es sind immer noch Leute dahinter, die das genehmigen sollen. Und das ist uns auch ganz wichtig. Intelligenz toll, wir kennen auch bei ChatGPT oder Gemini die Halluzinationen, die da passieren im Hintergrund, so nennt man sie ja mittlerweile. Ja, das wollen wir und können wir uns nicht leisten, dass wir sowas im Stammsatz haben.
Verstanden. Ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ich würde gerne so langsam den Bogen spannen zum Ende und nehmen drei Sachen im Wesentlichen mit. Die erste ist, wenn ich eine B2B-Software für Enterprise brauche, ist eigentlich eine Kernvoraussetzung, dass ich ein sehr tiefes Prozessverständnis habe. Was sind die echten Probleme? Das muss ich immer wieder über die Zeit dadurch schärfen, dass ich mich mit dem Kunden zusammensetze, wirklich zuhöre, zu verstehe, wie funktioniert der Prozess ganz genau bei dem Kunden, das aufzeichnen kann und verstehe, wie meine Software diese Probleme lösen kann. Und gerade haben wir noch ein Thema angesprochen, dass ich ein unnormales Maß dafür habe, wie wichtig das Thema Zertifizierungen IT-Sicherheit ist, weil ich eben teilweise nur mit Ersatzteilinformationen arbeite, aber dass einfach Corporate Buyer da sehr erpicht drauf sind, dass alle gesetzten Standards auch von Startups, auch wenn sie erst 2 oder 3 Jahre alt sind, rigide eingehalten werden. Ist das erstmal so gut zusammengefasst, Lukas, und was habe ich als ganz wichtiges Learning aus dem Gespräch vergessen?
Ich glaube, das hast du super zusammengefasst. Eine Ergänzung bei dem Thema Prozessverständnis, weil für alle Gründer, die jetzt zuhören, kann das natürlich sich schnell anhören wie, oh Gott, das dauert lange, ja. Also das aufzubauen und umzusetzen, da würde ich wahrscheinlich den Mut zurufen, ja, aber das misst du hinterher in einer richtig krassen Retention. Also unsere Gross Revenue Retention und Net Revenue Retention, wir sind irgendwie letztes Jahr bei 150% Net Revenue Retention rausgekommen.
150% NRR, okay.
Total. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das schon so frühphasig beginnt, dass wenn du wirklich einen krassen Problem-Solution-Fit hast im Enterprise-Business, wenn du halt irgendwie in Workflows eingreifst, in Prozesse bei Kunden eingreifst, dann hilft das natürlich massiv. Ja, und ich glaube, Retention neben Topline ARR ist die für mich zweitwichtigste Kennzahl für ein B2B SaaS Enterprise Business.
Absolut.
Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, darauf zu optimieren.
Wunderbar. Dann wünsche ich dir, Bernd, dass das neue Feature mit der KI-unterstützten Artikelsuche genauso cool wird, wie du es dir vorstellst. Und du, Lukas, dass die NAA von 150 noch ein bisschen weiter hält. Aber bevor ich euch hier rauslasse, würde ich euch bitten, unsere Hörerschaft noch mit einer richtig guten Restaurantempfehlung zu verköstigen sozusagen. Fangen wir an mit dir, Lukas. Ich glaube, du bist in Stuttgart, ne?
Tatsächlich in München.
München,
ich kann in München empfehlen, ist vielleicht ein bisschen Standard, aber das Augustiner Stammhaus.
Augustiner Stammhaus in München, ja.
Verbunden mit dem Literaturtipp Thereses Töchter, ist eins der wenigen noch familiengeführten Unternehmen. Wenn man da reserviert, kommt man vielleicht auch in den, nicht in den, sagen wir, Touri-Teil im Stammhaus. Und das ist eine spannende Geschichte, die dieses Brauhaus hat, weil es eben von der Therese Wagner, der Wagner-Familie und ihren Töchtern eigentlich wieder aufgebaut wurde in einer sehr schwierigen Zeit und hat einfach ein wahnsinniges Flair und ja, total interessant und gutes Essen natürlich.
Ich fahre morgen nach München. Mal schauen, ob es mich dahin verschlägt. Ich freue mich auf jeden Fall. Danke dir. Und Bernd?
Ja, ich empfehle erfahrungsgemäß, da ich auch 4 Kinder habe, mit unterschiedlichsten Altersgruppen, männlich, weiblich und auch Altersgruppen und Geschmäckern, empfehle ich das Xiao, auch eine Kette, wo halt...
Wie schreibe ich das?
X-I-A-O. Ich glaube, war es ja japanisches, chinesisches, ich weiß es nicht. Die haben auf jeden Fall eine große Auswahl an verschiedenen Dingen. Da ist sowohl für Fritten, Nudeln so ein Buffet, wo man sich halt, also ist sehr chinesen-japanisch-lastig, asiatisch-lastig. Und da ist auch für die Kinder was dabei, all you can eat. Und das ist ganz fein.
Ich sehe, das gibt's in Köln, Münster, Oberhausen, Essen und da gibt's ein paar Outlets. Auf jeden Fall.
Ja, genau.
Cool, das heißt, national anwendbarer Tipp. Sehr schön. Ja. Bernd, vielen Dank für deine Zeit. Lukas, danke fürs Gespräch, deine Zeit, deine Offenheit. Mir hat's viel Spaß gemacht. Ich habe was gelernt. Ich hoffe, ihr an den Endgeräten auch. Und dann würde ich sagen, Dankeschön, Bernd. Dankeschön, Lukas. Bis bald. Bye-bye.
Bis dann.
Vielen lieben Dank.
Kleiner Reminder zum Schluss, am 30.06. endet der Early-Bird-Preis für die Founder-Tickets für den Artist Summit. Wenn ihr euer Ticket also immer noch nicht habt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Bis dahin. Ciao, ciao.